D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin zeigen wir euch, warum uns das nutzt, das mit den Steuern. Jeder mault. Ja, es ist nervig, diese Belege zu sortieren. Das bringt ja eh nichts. Das Ganze ist auch zu mühselig. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich da rein investiere in so eine Steuererklärung. Genug gemault. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Uns ist das viel zu einfach. Wir können mehr. Und deswegen haben wir die Sendung genannt Ein Konto für alle. Am Dienstagabend die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger. Ja, und ich muss meine Steuererklärung für 2014 auch noch abgeben. Ist ja noch Zeit.
D-Radio Wissen.
Manchmal muss man einfach dann glauben. Steuern zahlen. Ein Konto für alle. Das Ganze ist ja, wenn man sich das Steuersystem anguckt, doch relativ komplex. Es ist auch ungerecht. Es bevorzugt natürlich nur die, die sich einen Berater leisten können. Und dann ist da noch das Schlimmste.
Ich mag die Steuererklärung nicht. Also ich kann gerne Steuern zahlen. Ich weiß ja letztendlich, zumindest wenn man noch nicht so viele Steuern zahlt, dass ich sie am Ende auch wieder bekomme. Aber dafür muss ich diese blöde Steuererklärung machen. Und die ist doof.
Zum Beispiel, wenn man was gewinnt, dann muss man, glaube ich, in Deutschland das innerhalb von einem Jahr ausgegeben haben. Ansonsten wird der Staat die Hälfte davon kassieren, also in Form von Steuern. Und das regt mich auf am Steuersystem.
Also bei mir ist es einfach nur nervig, dass ich sowieso keine Steuern zahle, weil ich zu wenig verdiene. Und also ich bin halt Studentin und muss trotzdem diese Steuererklärung machen und das nervt mich halt.
Mich nervt eher, wenn es für Scheiße ausgegeben wird. Ja, so sinnlose Bauprojekte.
Ja, da haben wir sogar erst heute am Frühstückstisch drüber geredet, zum Beispiel über den Berliner Flughafen und das Stadtschloss, was da gebaut wird, dass eigentlich es cooler wäre, wenn so Geld nicht für Sachen nur ausgegeben wird, die so auf Masse halt gehen für die Touristen, sondern vielleicht zum Beispiel lieber in Schulen und so weiter. Wir haben uns eigentlich gefragt, warum das überhaupt so ist, dass Geld nicht für Dinge ausgegeben wird, die den Leuten was bringt, die da wohnen eigentlich, oder die den Leuten was bringt, die die Steuern zahlen hauptsächlich.
Ich zahle gerne Steuern, weil ich weiß, wofür es ist und dass es in Deutschland definitiv ein System ist, was ich prinzipiell gut finde, und das liegt auch daran, dass eben viele Steuern zahlen. Aber wenn ich mehr mitentscheiden könnte, in welche Richtung die Steuern fließen, wäre ich glücklicher.
Unser Reporter Nail Al-Saidi hat es zusammengetragen. Wofür würdet ihr denn Steuern ausgeben? Das könnt ihr uns schreiben bei Facebook oder Google+. Markus von Holstein hat genau das gemacht und sagt, er würde Steuern dafür ausgeben, und zwar für Bildung und Infrastruktur, vor Rüstung und Agrarsubventionen. Und Christine Pohlmann schreibt uns über Twitter, für höhere und gerechtere Löhne, keine Steuerausgaben für Bankenrettung etc. und weniger Ellbogenmentalität und kapitalistische Denke. Ein Konto für alle. Wir müssen mal über Steuern reden in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Denn eigentlich ist das nur eine Frage, wie wir das Ganze bewerten. Also ist das jetzt schlecht, wenn wir Steuern zahlen, weil das Geld dann einfach weg ist? So ganz ohne Gegenleistung? Also stimmt ja nicht, aber sie ist zumindest nicht direkt sichtbar. Plus, wir sehen ja häufig nur so die Projekte, die wir dann auch für unsinnig halten. Also alles eine Frage unserer Bewertung. Und wenn wir über Bewertung reden und Erwartungsmanagement, dann reden wir letztendlich über das Gehirn. Und dafür brauchen wir Bernd Weber. Der ist Professor am Center for Economics and Neuroscience an der Bonner Uni. Ich habe heute Nachmittag schon mit ihm sprechen können und wollte als erstes wissen, was passiert denn eigentlich bei uns im Kopf, wenn wir über Geld reden?
Ja, also wir haben in den letzten Jahren, also wir und auch andere Wissenschaftler auf der Welt, relativ viel darüber gelernt, wie unser Gehirn mit Geld umgeht. Ja. Das Ganze hat so angefangen, vielleicht vor 15 Jahren ungefähr, als die ersten Studien sich damit beschäftigt haben. Ja, und es gibt im Gehirn ein sogenanntes Belohnungsnetzwerk, ja, was mit allem, was für uns irgendwie positiv ist, was uns motiviert, zusammenhängt. Ja, das kommt aus der Evolution raus, so aus der Nahrungssuche vielleicht, ja, aus der Partnersuche. Und so um die Jahrtausendwende rum, so 2002, hat man halt gesehen, dass auch Geld quasi über dieses System verarbeitet wird. Ja, dass wenn wir Geldgewinne machen, dass dort quasi unser Belohnungsnetzwerk in unserem Gehirn anspringt, und zwar auch so umso stärker, je mehr Geld wir gewinnen, vor allem halt je mehr Geld wir gewinnen im Vergleich zu unseren Erwartungen, die wir eigentlich hatten.
Ah, das bedeutet auch sowas wie, ich kriege ein bisschen mehr Gehalt, als ich eigentlich erwartet habe, ist für mich möglicherweise positiver, als wenn ich absolut gesehen hohes Gehalt bekomme, das aber auch erwartet habe.
Ja, genau. Und das ist auch hier ein bisschen die Krux bei diesem Ganzen, ne? Also weil eben unser Belohnungssystem stark mit Lernen eigentlich zusammenhängt. Ja, an sich kann man sich das so vorstellen, dass es für uns motivierend sein sollte, Dinge zu lernen, die für uns unerwartet waren, jetzt eine Oase in der Wüste zu finden oder so etwas. Ja, und das muss ich mir merken, ja, und deswegen soll das für mich etwas Belohnendes sein. Wenn ich aber etwas schon erwartet habe, dann brauche ich an sich auch nichts lernen. Ne? Deswegen ist das quasi für mich auch dann nicht belohnend über dieses System. Und das ist eben jetzt ein gewisses Problem bei den ganzen geldbasierten Anreizstrukturen, ja, weil unsere Erwartungen sich halt immer anpassen, ja, höher werden. Und um dann quasi den gleichen Belohnungsreiz zu bekommen, muss ich dann quasi immer mehr bekommen. Ja, und das ist dabei so ein gewisses Problem.
Das heißt im Klartext, es wäre auch gut für mich, wenn ich erstmal davon ausgehen müsste, ich muss jedes Jahr ganz viel Steuern nachzahlen, weil ich dann im Zweifelsfall positiv überrascht werden kann.
Ja, da, so könnte man das vielleicht sehen, ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt sozusagen, das Belohnungszentrum wird aktiviert oder man sieht da was, wenn es darum geht, was für Geld bekommen. Kann man auch was dazu sagen, was passiert, wenn wir Geld abgeben oder ausgeben? Also ne, Steuern zahlen, da ist die Kohle ja erstmal weg.
Ja, das ist richtig. Ja, also da auch damit hat man sich beschäftigt, allerdings viel weniger als mit der positiven Seite. Was wahrscheinlich rein praktisch daran liegt, dass wir selten Probanden tatsächlich Geld wegnehmen können. Ja, also das, dann würden relativ wenig Leute an den Studien teilnehmen. Ja, aber es gibt natürlich auch Experimente, die sich damit beschäftigt haben. Und es gibt so ein bisschen so eine Art Gegenspieler, vor allem in Kaufentscheidungen hat man das ganz gut gesehen, was hier sehr eng verwandt ist, ne, dass es bestimmte Hirnstrukturen gibt, die quasi stärker aktiv werden, wenn man mehr bezahlen muss für bestimmte Güter. Ja, und das wiederum ja, hemmt einen dann sozusagen, das Geld auszugeben. Ja, also da gibt es diesen Gegenspieler zu diesem Belohnungssystem, gibt es halt bei Verlusten von Geld ebenso.
Jetzt ist ja bei Steuern auch so ein Gedanke dabei, der Richtung Kollektiv geht. Also kann man was darüber sagen, wie unser Gehirn strukturiert ist oder arbeitet, wenn es darum geht, wie wir als Kollektiv sowas abgeben? Also hilft mir das, was zu wissen, ja, ich zahle ja Steuern für die Gemeinschaft oder so? Oder gibt es da irgendwie einen gegenseitigen Druck, der dadurch aufgebaut wird? Mhm.
Ja, also das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Motive auch hier dabei. Ne? Also es gibt natürlich so etwas wie soziale Normen. Ja? Und Steuern zu zahlen ist eine soziale Norm. Ja? Also jeder tut das oder es wird erwartet, irgendwie, dass es getan wird. In unserem Gehirn gibt es eben auch Strukturen, die, und das sind verschiedene Studien gezeigt worden, ja, eben dafür zuständig sind quasi, oder mit verantwortlich sind dafür, solche sozialen Normen zu integrieren in unser Verhalten. Ja, also wenn ich sehe, dass andere Personen sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, beeinflusst das natürlich auch mein Verhalten und ich benehme mich sozusagen sozial konform. Ja, und das ist mit Sicherheit einer der starken Treiber dafür auch Steuern zu zahlen.
Gibt es sowas wie darüber hinausgehend sowas wie einen Gedanken der Nächstenliebe, dass der hilft? Also dieses, ich gebe irgendwas und deswegen fühle ich mich auch gut, weil ich an die Gemeinschaft Steuern abgebe oder sowas?
Ja, auch das ist viel in der Literatur diskutiert worden, ne? Dass natürlich man auch, dass dieses Geld ja auch nicht verschwindet, ja, sondern Allgemeingüter davon finanziert werden, von denen man selber natürlich auch profitiert, die Gemeinschaft aber ebenso profitiert. Ja? Das heißt, man tut ja auch etwas Gutes sozusagen mit diesem Geld.
Gibt es sowas wie einen Gedanken, weil Sie gerade sozialen Druck gesagt haben, dass sich das System auch selbst reguliert? Also ich könnte jetzt auch sagen, ja, wenn alle zahlen und es wird dann letztendlich auch nicht so kontrolliert, dann bin ich halt derjenige, der das für sich nutzt und nicht mehr zahlt.
Ja, und das ist so ein bisschen erstaunlich, warum das eben nicht mehr Leute tun. Ne? Also wenn man das rein auf so eine rein rechnerische Ebene heben würde, ja, und das ist in verschiedenen Studien auch so getan worden, ne, dann müssten an sich viel weniger Leute Steuern zahlen oder viel mehr Leute betrügen beim Steuern zahlen, weil eben das Risiko, erwischt zu werden, relativ gering ist. Ja, und trotzdem tun es halt die meisten nicht, ja, und zahlen eben ihre Steuern.
Was ist mit Spenden? Also macht mir das im Gehirn tatsächlich, geht da das Belohnungszentrum an, wenn ich sage, ich tue jetzt was Gutes und gebe Geld für Menschen, die es gerade brauchen?
Ja, das ist interessanterweise tatsächlich so. Ne? Also so vor circa 10 Jahren ist in einer Studie mal versucht worden, das auch zu vergleichen. Ne? Also wenn man quasi so eine selbstinitiierte Spende verglichen hat mit einer Art Steuer, also dass quasi Geld automatisch abgezogen wurde, ja, und beides für einen guten Zweck, also für eine Spendenorganisation. Und was man da sah, dass sowohl bei dem, wenn das als Steuer abgezogen wurde, als wenn man als auch wenn man selber dies initiiert, ja, war dieses Belohnungssystem aktiv, also obwohl ich selbst Geld verlor, ja. Aber es war halt stärker aktiv, wenn man selbst entscheiden konnte, das zu tun. Ja, also es scheint ja sowas wie ein Motiv auch zu geben, dass es etwas Gutes ist, wenn ich tatsächlich selber entscheide, Geld von mir abzugeben für so eine gute Tat.
Ich muss mir nur einreden, dass meine Steuern Spenden sind. Und schon geht es. Ist alles eine Sache des Erwartungsmanagements. Ach, das wäre schon toll, wenn das funktionieren würde. Man wird sich ja wohl noch was wünschen dürfen. Ein Konto für alle am 5. Mai. Was wisst ihr eigentlich über eure Steuern? Wie viel habt ihr im vergangenen Jahr gezahlt? Oder in den Jahren davor? Und wie viel zahlen wir so als Gesellschaft insgesamt? Zeit für die Radiowissen-Statistikerin Katharina Schüller. Katharina, beginnen wir mit der letzten Frage. Wie viel Steuern zahlen wir insgesamt?
Ja, das letzte Jahr, für das alle Zahlen vorliegen, das war 2013. Und damals waren es 620 Milliarden Euro. Das sind jetzt etwas mehr als 7.600 Euro pro Person. Also wenn du es aufteilst vom Baby bis zum Greis. Dabei sind die größten Posten die Lohn- und die Einkommensteuer mit 260 Milliarden Euro. Und dann kommt die Mehrwertsteuer mit knapp 200 Milliarden. Am anderen Ende der Skala findet sich die Alkopop-Steuer, die bringt nur 2 Millionen Euro.
Lass uns mal bei den 7.600 pro Person bleiben. Kannst du sagen, wie Deutschland da im internationalen Vergleich steht?
Ah, das kommt drauf an. Also die derzeitige Steuersumme sind etwa 21% des Bruttoinlandsprodukts. Und auf der Homepage des Finanzministeriums steht, dass Deutschland laut OECD damit eine geringere Quote hat als Frankreich, Italien oder sogar Großbritannien. Gibt also keinen Grund zum Jammern. Die Länder haben alle zwischen 26% und 29%. Und die Dänen müssen sogar 47% des Bruttoinlandsprodukts aufbringen. Aber wenn man bei der OECD selber nachschaut, dann stehen da ganz andere Werte unter Gesamtsteuerbelastung, nämlich 36,7% des Bruttoinlandsprodukts, nicht 21%.
Wie kommt dann das Finanzministerium auf diese sehr viel niedrigere Quote?
Ja, es rechnet halt nur die Steuern und da ist eben die Quote schon korrekt. Aber der deutsche Staat nimmt eben nicht nur Steuern ein, sondern auch Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Und es würde sich ja für den Steuerzahler wenig ändern, wenn morgen die Rentenversicherung in eine Rentensteuer umgewandelt würde. Nebenbei bezuschusst der Staat die Rente 2015 sowieso mit 90 Milliarden Euro. Die Steuerquote würde aber in die Höhe schnellen. Also sind die Spitzenreiter international die Länder, die zwar allgemein eine hohe Staatsquote haben, aber die auch viel über Steuern und wenig über andere Abgaben finanzieren. Deswegen gibt es gar keinen fairen internationalen Vergleich. Die Frage ist halt immer, was will ich untersuchen?
Jetzt gibt es Vorschläge, Steuern auf ein Pay-What-You-Want-System umzustellen. Das heißt, jeder kann selbst entscheiden, wie viel Steuern er zahlt. Kann das funktionieren?
Naja, solche Systeme sind oft erstaunlich erfolgreich. Also es gibt diese Humble Bundles, das sind Sammlungen von meistens Computerspielen, manchmal auch Musik oder sowas. Die sind so ein Beispiel dafür, da zahlt der Käufer, was er will. Und diese Bundles haben in den letzten 5 Jahren über 150 Millionen Dollar eingenommen, davon ein Drittel für wohltätige Zwecke. Oder auch Trinkgeld ist ja eine Form von Pay What You Want. Es zwingt dich niemand, das zu bezahlen und trotzdem tun es die meisten. Aber man kann es halt schwer mit Steuern vergleichen.
Wieso?
Na, die Spieltheorie erklärt uns, warum freiwilliges Bezahlen funktioniert. Da gibt es dieses sogenannte Nash-Gleichgewicht.
Das ist der von dem Film, A Beautiful Mind.
Genau, ne? Der ist es, ja. Und das heißt, wenn keiner seine Situation verbessern kann, indem er sich anders verhält und wenn das auch nur aus einer moralischen Verpflichtung heraus ist, dann ist man im Nash-Gleichgewicht. Und das ist eben manchmal auch besser für mich, freiwillig zu zahlen, als es bleiben zu lassen.
Warum sollten sich Menschen nicht moralisch verpflichtet fühlen, Steuern zu zahlen?
Naja, also in aller Öffentlichkeit wird ja gern erzählt, wie die Golfstunden im Finanzamt als Geschäftsausgaben verkauft wurden. Also so viel zum Thema Moral, ja. Pay what you want, das findest du bei Luxusausgaben oder auch bei kleinen Beträgen. Aber bei Steuern, da geht es ja um Großbeträge. Und schließlich, wenn ich jetzt Trinkgeld gebe oder kein Trinkgeld gebe, besser gesagt, dann muss ich dem Ober in die Augen schauen. Das ist bei Steuern eher nicht der Fall, ja. Jetzt angenommen, wir stellen trotzdem das Steuersystem morgen auf komplette Freiwilligkeit um, dann ist es kein Nash-Gleichgewicht, dass jeder seinen fairen Anteil zahlt, denn ich kann einfach aufhören, meinen zu bezahlen. Und da profitiere ich sofort davon, wenn ich nichts zahle, wie jeder andere auch. Aber die Probleme, also dass man zum Beispiel kein Geld mehr hat für Straßen oder Unis, die Probleme verteilen sich auf 80 Millionen Menschen.
Ja, dafür spart der Staat aber die Steuerfahnder.
Ja, davon gibt es in Deutschland rund 2.000. Die kosten uns pro Kopf etwa 75.000 Euro im Jahr. Diese 150 50 Millionen könnte sich der Staat sparen, wenn die Steuerfahnder dann nicht arbeitslos werden. Ja, aber jeder Fahnder holt momentan ungefähr das Zehnfache von seinem Gehalt wieder unter seinen Kosten wieder an hinterzogenen Steuern rein. Und die Finanzverwaltung überhaupt, wenn man die komplett streichen würde, also auch die ganzen Finanzbeamten und so, ja, das bringt überhaupt auch nur 1-2% des aktuellen Steueraufkommens, also praktisch nichts. Und man kann sowieso nur teilweise verzichten, denn irgendjemand muss ja auch die freiwilligen Geldeingänge verbuchen.
Gibt es nochmal, wenn wir das nochmal ein bisschen weiten wollen, irgendwelche erschlossenen oder Felder, die man sich erschließen kann als Staat, wo man noch Geld verdienen und die Bürger dann an anderer Stelle entlasten könnte?
Ja, also es gibt schon Situationen, wo man jetzt keine Steuern zahlen könnte, selbst wenn man wollte. Das könnte man ändern, indem man bestimmte Dinge legalisiert, zum Beispiel den Drogenhandel. Also der Handel mit Cannabis, da entgeht dem Staat ja etwa die Umsatzsteuer. Und da schätzt der Deutsche Hanfverband, dass es ein Potenzial gibt von mindestens 1,4 Milliarden Euro an Steuermehreinnahmen, wenn man Cannabis legalisieren würde.
Ist also alles eine Frage des politischen Willens. Die Radiowissensstatistikerin Katharina Schüller. Und das Gespräch haben wir heute Nachmittag bereits aufgezeichnet. Die Redaktionskonferenz. Ein Konto für alle. Wir haben euch auf Facebook gefragt und auf Google+. Wofür würdet ihr denn gerne Steuern zahlen? Und haben unter anderem diesen Satz geschrieben: Wir sind der Staat. Da schreibt Rainer Bolle: Ich hätte gerne eine Auszahlung von unserem oder meinem gemeinsamen Konto. Oder ist das nur das gemeinsame Konto der Politikkaste? Das mit dem Wunsch nach der Auszahlung kann ich gut verstehen. Volker von Schütz schreibt ein Kurztelefonat auf, das ungefähr so geht: Hallo hier von Schütz. Hallo hier Finanzdings XYZ. Sind Sie auch der Meinung, dass Sie zu viel Steuern zahlen? Nein. Wieso nicht? Ich arbeite in einem Beruf, in dem mein Gehalt von Steuern und Abgaben finanziert wird. Dann schönen Tag noch. So schnell kann das erledigt sein. Oder, um ein bisschen im Thema zu schreiben, schreibt Ben Daniel: Steuern sind wie GZ. Unter Androhung von Gewalt werden Menschen enteignet. Ich finde das toll, liebes D-Radio-Wissen-Team. Und Rainer Bolle schreibt: Aufnahmeprüfung ins Redaktionsteam D-Radio-Wissen ganz knapp verfehlt. Och, das halten wir aus.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Der 31. Mai ist ein Tag, auf den viele von uns mit der größtmöglichen Abscheu blicken. Bis dahin müssen wir nämlich unsere Steuererklärung fertig machen, zumindest wenn wir keinen Steuerberater haben. In der Welt des Wirtschaftswissenschaftlers Edgar Feige würden wir uns dagegen einen feuchten Dreck um den 31. Mai scheren. Der Mann hat nämlich ein Steuersystem erfunden, bei dem Steuererklärungen gar keine Rolle mehr spielen, weil alles rund um die Steuer automatisch geschieht. Die Radiowissen-Reporter Nail Al-Saidi ist jetzt bei mir. Nail, APT-Tax heißt diese Steuerutopie von Feige. Was steckt dahinter?
Ja, das ist erstmal eine Abkürzung, steht für Automatic Payment Transaction Tax. Also Name ist Programm. Jedes Mal, wenn Geld den Besitzer oder das Konto wechselt, dann ist eine kleine Steuer fällig. Und die Steuer, die wird dann automatisch eingezogen, wie bei einem Mautsystem. Und alle anderen Formen von Steuern, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer oder Sonderregelungen, die fallen einfach weg. Und alle zahlen dann einfach nur diesen einen Steuersatz, immer dann, wenn sich ihr Geld bewegt. Und es ist egal, ob du dann ein Auto kaufst, ein DAX-Unternehmen oder wenn du von deiner Tante zum Geburtstag einen Huni zugesteckt bekommst.
Wie soll das in der Praxis funktionieren?
Bleiben wir mal beim Autokauf. Also du gehst ins Autohaus, suchst dein Auto aus, zahlst dann an der Kasse mit deiner Karte. Und am Computer oder an diesem Kassencomputer, der ist dann direkt mit dem Finanzamt verbunden, wird dann die Steuer automatisch abgebucht. Und diese Transaktionssteuer, die wird dann immer geteilt zwischen denjenigen, die da eben das Geschäft machen. Mhm. Also du zahlst eine Hälfte, das Auto ist die andere. Und so wie ich das verstanden habe, müsste dann, glaube ich, auch noch dann, die Banken müssten dann auch mit dran beteiligt werden, weil von deiner Karte wird dann auch noch dann...
Ja, pass auf, jetzt bin ich aber sehr schlau. Ich zahle in bar, dann umgehe ich doch diese Steuer.
Ach, du Fuchs, Sven. Ja. Aber Edgar Feige, der hat sich ja schon was überlegt. Also Bargeld muss natürlich dann auch besteuert werden. Ansonsten hätten wir ja einen riesengroßen Schwarzmarkt und uns würden wieder viele Steuern flöten gehen.
Aha.
Ja, also du wirst dann auch mit deinem Bargeld, mit dem dicken Stapel dann auch besteuert auf jeden Fall. Und langfristig macht es natürlich dann Sinn, dieses ganze Steuersystem dann auch komplett umzustellen auf bargeldloses Bezahlen.
Jetzt zahle ich ja schon Mehrwertsteuer. Wie hoch ist jetzt diese APT-Tax?
Ja, Edgar Feige hat sich mal einen Steuersatz für die USA überlegt. Da lebt er und arbeitet er. Und falls du dich jetzt fragst, warum heißt er eigentlich Edgar Feige, er ist gebürtiger Berliner. Das mal so nebenbei.
Mhm.
Zurück zum Steuersatz für die USA, den er sich da ausgerechnet hat für seine APT-Tax. 0,3%. Und in Europa sollte die ein bisschen höher liegen. Aber du würdest nur diese Steuer zahlen und nicht dann noch die extra 19% oder 7% Mehrwertsteuer.
Krass, aber fehlt dann dem Staat nicht jede Menge Geld?
Auf der einen Seite dann schon, aber das Geld soll dann aus Bereichen dann reingespült werden, die noch nicht groß besteuert werden. Also von vielen Transaktionen aus den Finanzmärkten. Denn 85% aller Geldtransaktionen Aktion. Was für ein Wort. Ja. Das sind nämlich die ganzen Geldgeschäfte und die werden größtenteils nicht besteuert. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Aktie verkauft wird oder irgendein Währungsgeschäft gemacht wird, dann fließt eben die Steuer. Und da passieren ja auf diesen Finanzmärkten ja, weiß ich nicht, sekündlich zigtausende Transaktionen. Mhm. Und das bringt dann eben das Geld ein. So ähnlich ist auch das Prinzip der Tobin-Steuer, die auch seit längerem ja schon gefordert wird.
Kann ich mir vorstellen, dass sich Mr. Feige, dieser Erfinder der automatischen Steuer, jetzt nicht so viele Freunde an der Börse macht?
Nee, aber das ist auch seine Absicht, da Sand im Getriebe zu sein für die globalen Finanzmärkte. Er meint, dass er damit auch Krisen verhindern könnte mit seinem Steuersystem, die dadurch entstehen, wenn die Märkte zu krass, zu schnell wachsen. Seine automatische Steuer, die soll einfach sozial gerecht sein. Wer normal arbeitet, also so richtig wertschöpfend ist, der wird mit seinem Steuermodell belohnt, weil er halt nicht so viel verliert und zahlen muss. Als jetzt diejenigen, die mit Aktien, Immobilien oder Devisen zocken, das schmälert natürlich die Gewinne der Makler und Banken, aber es ist auch ein Teil der Steuergerechtigkeit. Und was so generell an den Börsen abgeht, das ist Edgar Feige sowieso ein Dorn im Auge. Er meint, diese klugen Köpfe, die können doch ihre Ressourcen, ihr Wissen doch viel besser einsetzen, anstatt nur in diesen kleinen Mikrobewegungen, Wechselkurse, irgendwelche Knöpfchen drücken an Finanzapparaten. Er würde diese Intelligenz lieber da in Bereichen sehen, wie sie sich dann um die Weltprobleme kümmern, Welternährung, alternative Energien.
Kannst
und so weiter.
Du sagen, welche Vorteile diese Transaktionssteuer noch hätte, um klarzumachen, das würde es bringen?
Also, sie spart eine Menge Geld, laut Feige. Einmal muss der Staat weniger für Steuerbürokratie ausgeben. Finanzbeamte der Zukunft werden dann mehr oder weniger erstmal und dann mehr so IT-Spezialisten, die müssten dann die Systeme warten und vor Hackern schützen. Aber auch Unternehmen und wir Steuerzahler, wir würden auch sehr, sehr viel Geld und Zeit sparen, wenn wir uns nicht mehr mit den Steuererklärungen rumplagen müssen. Außerdem Steuerschlupflöcher, die werden geschlossen. Steuerehrlichkeit soll auch noch steigen, sagt Edgar Feige. Mhm. Und die Weltwirtschaft soll insgesamt noch viel sicherer werden, weil jeder Staat eigentlich jeden Tag weiß, wie viel ist in der Kasse und ja, große Krisen könnten damit verhindert werden.
Hört sich nach einer tollen Utopie mit einem Aber an. Wo ist der Haken?
Ja, das ganze System funktioniert nur dann, wenn doch wirklich alle mitmachen, alle in der Welt, zumindest die großen Wirtschaftsnationen. Da hat Edgar Feige sich auch schon einen Plan überlegt, wenn die EU, die USA, China und Japan den Anfang machen, dann müssten auch irgendwann die anderen Nationen mitziehen. Aber das dürfte noch ein langer Weg sein, denn ja, man trifft da doch bei so einer wirklichen Wirtschaftsrevolution auch viele verkrustete Strukturen in Politik und Wirtschaft.
Die Radiowissen-Reporter Nail Al-Saidi hat uns das revolutionäre Steuersystem von Edgar Feige vorgestellt, die Automatic Payment Transaction Tax. Wir können es einfach mal ausprobieren bei die Radiowissen.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.
Steuern, ein Konto für alle. Die Radiowissen, die Redaktionskonferenz. Jetzt machen wir es mal konkret mit dem Konto für alle. Wir gucken mal dahin, wo eh alles besser ist. Ins Ausland. Da funktioniert das ja ein bisschen anders mit dem Steuersystem. Und wenn man wirklich wissen will, wo es gut funktioniert mit dem Steuersystem, gibt es eigentlich nur ein Land in Europa, wo man hingucken kann. Das ist Griechenland.
Einen Schokoriegel am Kiosk kaufen und dann beim Finanzamt 1000 Euro gewinnen. So könnte die Quittungslotterie funktionieren, die der griechische Finanzminister Varoufakis einführen möchte. Bislang nämlich werden in Griechenland Jahr für Jahr hunderte Millionen Euro Mehrwertsteuer hinterzogen. Deshalb sollen Kunden künftig bei jedem Einkauf eine Quittung verlangen, egal ob sie eine neue Bluse in der Boutique kaufen oder eben einen Schokoriegel am Kiosk. Denn nur wenn der Händler eine Quittung oder einen Kassenbon aushändigt, ist sicher, der Kauf ist registriert, die 23% Mehrwertsteuer gehen zum Finanzamt und nicht in die Taschen des Händlers. Damit die Kunden künftig auch wirklich Quittungen verlangen, soll die Quittungslotterie locken. Ein Athener Wissenschaftler hat schon mal ausgetüftelt, wie das funktionieren könnte. Der Kunde schickt nach jedem Kauf eine SMS ans Finanzamt mit folgenden Daten: neunstellige Steuernummer der Verkaufsstelle, die steht auf der Quittung, Datum und Uhrzeit des Kaufs und der Quittungsbetrag in Euro und Cent. Einmal die Woche lost der Computer im Finanzamt dann Gewinner aus. Klingt ziemlich umständlich, deshalb winken die meisten Griechen ab und meinen, ich tipp doch keine Steuernummern in mein Handy. Finanzminister Varoufakis hofft dennoch, mit der Quittungslotterie 270 Millionen Euro mehr im Jahr einzunehmen. Schließlich funktioniert diese Idee auch in anderen Ländern. In der Slowakei und in Malta können Kunden jetzt schon bei Quittungslotterien Geld gewinnen.
Geht doch in Griechenland. Thomas Bormann war das von da. Und wir schauen noch auf ein anderes Land, was eigentlich Herr Merz, Friedrich Merz, würde sich so ein bisschen darüber freuen, wie das Land das hier macht.
In Tschechien passt die Steuererklärung seit Jahren auf einen Bierdeckel. Egal ob Dachdecker oder Topmanager, jedem Arbeitnehmer werden zunächst 15% Einkommensteuer vom Fiskus abgezogen. Grundlage dieser Flat Tax ist allerdings das sogenannte Superbrutto, das heißt auch die Sozialabgaben und Krankenkassenbeiträge werden mit eingerechnet. Die reale Steuerbelastung liegt somit bei rund 22%, ein europäischer Durchschnittswert. Seit 2 Jahren jedoch hat sich Tschechien von der einheitlichen Besteuerung verabschiedet. Spitzenverdiener zahlen seither einen Solidaritätszuschlag von 7%. Diese Einnahmen sollen der Sanierung des Staatshaushaltes dienen. Trotz dieser Abkehr vom bisherigen einstufigen Einkommensteuertarif ist das tschechische Steuersystem auch für Laien durchschaubar. Komplizierte Sonderregelungen und Ausnahmen gibt es praktisch nicht. Die Haushaltshilfe oder das Arbeitszimmer können etwa beim Finanzamt nicht geltend gemacht werden. Auch das Ehegattensplitting ist ein Fremdwort in Tschechien. Unter dem Strich ist die Flat Tax vor allem für Alleinverdiener deshalb nur selten günstiger als die progressive Staffelung der Steuertarife im deutschen System mit seinen vielen Ausnahmen.
Das Steuersystem in Tschechien macht's mit der Flat Tax, zumindest teilweise. Stefan Heinlein war das für die Radio Wissen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ein Konto für alle. Die Redaktionskonferenz kümmert sich um Steuern und wir sind ja nicht blöd. Wir lernen ja von anderen, die es besser machen, zum Beispiel auf die mediterrane Art.
Italiens Steuerzahler genießen größere Freiheiten als die Deutschen und die nehmen sie sich nicht nur bei der überdurchschnittlich hohen Hinterziehung von Steuern, sondern sie haben sie auch per Gesetz. Jeder Italiener kann nämlich relativ frei bestimmen, was mit 1,5% seiner zu zahlenden Einkommensteuer passiert. Zahlt jemand zum Beispiel 10.000 Euro Einkommensteuer im Jahr, kann er den Zweck von 150 Euro davon genauer festlegen. Denn 80 Euro davon gehen an eine von 11 anerkannten kirchlichen Gemeinschaften, von katholischer Kirche bis zur hinduistischen Union oder an den Staat. Sollte sich ein Steuerzahler nicht entscheiden können, wird sein Geld proportional aufgeteilt und weil sich über 80% der Italiener für die katholische Kirche entscheiden, bekommt sie das meiste, fast 1 Milliarde Euro. Kommt so im Jahr für die katholische Kirche zusammen. 0,5% der Einkommensteuer, also in unserem Beispiel 50 Euro, können die Bürger sozialen Einrichtungen, der Forschung oder Sportförderung zusprechen, aber nur maximal 400 Millionen werden so verteilt, der Rest geht an den Staat, wie auch das Geld derer, die sich nicht entscheiden. Und 0,2% der Einkommensteuer wiederum können Italiener einer politischen Partei ihrer Wahl zukommen lassen. Unser Beispiel Steuerzahler könnte also von 10.000 Euro an gezahlten Steuern 20 Euro Matteo Renzis Partito Democratico geben. Diese Möglichkeit besteht seit dem letzten Jahr. 2014 wurde dafür die öffentliche Parteienfinanzierung in Italien abgeschafft. Und hier zeigt sich das Verhältnis der Bürger zu den Parteien besonders deutlich, denn nur genau 16.518 Steuerzahler wollten ihr Geld einer bestimmten Partei geben. Aber auch das ist die Freiheit in Italien. Die Bürger können hier mit ihrer Steuererklärung den Politikern die Meinung sagen.
Jan-Christoph Kitzler war das aus Rom für die Radio Wissen. Und dann schauen wir als Viertes auf ein System, das tatsächlich von Deutschen entwickelt wurde.
Das fortschrittlichste Steuersystem der Welt, so lobte einst der Spiegel das kroatische Abgabensystem. Ersonnen hatten es unter anderem deutsche Wissenschaftler. Die Grundidee, Kapital muss vor Substanzverlust geschützt werden. Auch Unternehmen brauchen ein Existenzminimum. Das bedeutet, Zinsen auf Spareinlagen werden bis heute nicht besteuert, auch in Firmen zurückinvestiertes Geld nicht. Kern des Steuersystems, das Mitte der 90er Jahre in Kroatien eingeführt wurde, war eine einheitliche Mehrwertsteuer. Das sorgte auch für die meiste Kritik. Zu ungerecht für ein Land kurz nach dem Krieg. Seit 3 Jahren gibt es nun 3 Mehrwertsteuersätze und Kindernahrung, Billigbrot und Schulbücher sind ganz ausgenommen von der Mehrwertsteuer. Eine wichtige Neuerung soll im Kampf gegen Steuerbetrug und Korruption helfen, sogenannte Fiskalkassen. Diese Registrierkassen sind direkt mit dem Finanzamt verbunden. Kunde und Fiskus wissen, wie hoch die Rechnung ist und auch wie hoch die Steuer. Seitdem sprudeln die Steuerquellen des Staates. Probleme gibt gibt es allerdings bei den zahlreichen Abgaben, auch auf lokaler und regionaler Ebene. Insgesamt sorgen 245 Abgaben und Steuern, etwa für Wochenendhäuser, PKWs und Wasser, für einen regelrechten Dschungel. Das öffnet auch Korruption Tür und Tor. Darüber beschweren sich Unternehmer und Investoren, denn all dies behindert auch Firmengründungen. Die EU mahnt hier Ausmisten an. Weniger Abgabenarten, weniger Bürokratie, verlangt Brüssel.
Made in Germany. Das Steuersystem in Kroatien. Stefan Oschwart war das.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Welt ist voller guter Ideen, was auch Steuerpolitik angeht. Ein Konto für alle, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, das ist eine Idee. Wir haben gerade aus dem Ausland ein paar andere gehört. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sieht es eigentlich bei uns in Berlin aus mit den politischen Ideen dazu. Und wen fragt man dann? Am besten die Leute, die gerade jung im Bundestag sind. Wir haben unseren Reporter Johannes Kulms losgeschickt und in Berlin fragen lassen. Zum Beispiel ihn hier.
Ich bin Sven-Christian Kindler, grüner Bundestagsabgeordneter, seit 2009 haushaltspolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion und 30 Jahre alt. Steuern ist ein Thema, das relevant ist für unsere Gesellschaft. Steuern sorgen dafür, dass wir den Sozialstaat mitfinanzieren können. Steuern sorgen dafür, dass wir öffentliche Güter finanzieren können. Und Steuern sollen vor allen Dingen auch Steuern, also auch gesellschaftspolitische Effekte erzielen. Deswegen muss man natürlich über Steuerpolitik reden, auch wenn es ein Konfliktfeld ist.
Mein Name ist Daniela Kolbe, ich bin Bundestagsabgeordnete der SPD aus Leipzig und 35 Jahre alt. Wir haben das versucht im letzten Wahlkampf als SPD mit Steuerpolitik Stimmen zu gewinnen. Davor war ich mir sicher, dass das geht. Danach habe ich gelernt, okay, man muss auch genau überlegen, wie man das macht. Wir als SPD wollten den Spitzensteuersatz anheben, weil wir denken, dass Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und dass es ungerecht ist. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist aber offenbar angekommen, okay, ihr wollt uns die Steuern erhöhen, obwohl das eigentlich gar nicht in dem Sinne gemeint war und der übergroße Teil davon auch nicht betroffen worden wäre.
Ja, mein Name ist Nima Mofassat, ich bin Mitglied des Bundestages für die Fraktion Die Linke, bin 30 Jahre alt. Und wenn man sagt, wir wollen Steuern erhöhen, dann geht erstmal bei allen die Alarmglocken an. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, deutlich zu machen, wo will man die Steuern erhöhen und wen trifft es. Und man muss eben auch auf Steuerungerechtigkeiten hinweisen. Ja, also die einen lassen das Geld arbeiten, wie das so schön heißt, und zahlen 25%, die anderen gehen zur Arbeit und müssen dann eben den nach Einkommensteuersatz mehr bezahlen.
Carsten Linnemann, 37 Jahre alt. Ich bin für die CDU im Deutschen Bundestag, vertrete den Wahlkreis Paderborn und bin seit anderthalb Jahren Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union. Meine Partei hat das Thema eigentlich seit 15 Jahren auf dem Schirm. Etwa, es begann damals mit dem Bierdeckel von Friedrich Merz, mit der Vermittlung einer Sehnsucht nach einem einfachen, gerechten Steuersystem. Dann wollte man die Umsatzsteuer vereinfachen, die Einkommensteuer. Dann wollte man an den Mittelstandsbauch gehen. Nichts ist passiert, kaum was ist passiert. Und da sagen natürlich viele, bevor ich das heiße Eisen nochmal anpacke und es passiert nichts, packe ich es gar nicht das Eisen mehr an.
Ich bin mir sicher, dass das Thema Steuergerechtigkeit und Steuern weiter eine große Rolle spielen wird. Wir haben eine wachsende große Schere zwischen Arm und Reich. 10% der Bevölkerung besitzen 74% des Gesamtvermögens, also besitzen zusammen über 4,7 Billionen Euro an Vermögen. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr Menschen, die in Armut leben. Und dann geht es eben um die Frage, wie kann Steuerpolitik hier einen Ausgleich schaffen?
Also diese große Ungleichheit bei Vermögen ist ein Thema, mit dem sich die Grünen beschäftigen müssen, weil es eben darum geht, dass wir eine weitere Zunahme der Feudalisierung von Gesellschaft, der Spaltung zwischen Arm und Reich verhindern müssen. Deswegen braucht man dringend ein Engagement gegen Vermögensungleichheit und die Vermögenssteuer muss kommen, um nachher gerechter zu besteuern und auch Geld für gute Bildung zu haben.
Womöglich hilft dann eine Spur Populismus, also von der reichen Steuer zu sprechen, als ist eben womöglich besser als von einer Anhebung des Spitzensteuersatzes. Weil reich finden sich dann doch wieder nicht alle. Aber beim Spitzensteuersatz sind sich eben dann viele nicht so sicher, trifft mich das jetzt schon oder trifft es mich nicht. Also ich glaube, das ist eine klare Sprache, die zuspitzt, womöglich da sehr hilft.
Wir haben ja einen reichen Steuersatz. Ich habe es jetzt nicht hier genau im Kopf, aber da nehmen wir nicht mehr als 1 Milliarde mit ein. Von über 600 Milliarden Steuereinnahmen. Das sind doch nicht die echten großen Probleme. Das Kernproblem ist meiner Meinung nach die Mittelschicht in Deutschland. Diejenigen, die zwischen 25 und 60.000, 70.000 Euro verdienen, die genau in der Obergrenze bei der Beitragsbemessungsgrenze sind, die in den Spitzensteuersatz rutschen. Das ist die schweigende Mehrheit dieses Landes. Das sind Menschen, die ganz normal aufstehen, die eine Familie haben, die Steuern bezahlen, die vielleicht zu langweilig sind für die Schlagzeile in der Zeitung, weil sie sich immer an die Spielregeln halten.
Johannes Kurms war in Berlin unterwegs und hat junge Politiker nach ihren Ideen gefragt. Ich weiß nicht, so richtig was jetzt Knalliges war noch nicht da. Vielleicht mit dem Populismus. Da kommen wir gleich nochmal hin. Bisschen davon darf sein.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Zum Ende der Sendung einmal ernst machen. Wir müssen Steuern irgendwie noch sexy hinkriegen. Und genau für diese Aufgabe beschäftigen wir Thilo Jahn. Der hat sich Hilfe geholt, Hilfe vom Profi. Jemand, der sich mit politischer Kommunikation wirklich auskennt. Das ist Tobias Hofmann von der Agentur Polyfox. Und die beiden haben die Aufgabe gekriegt, macht mal eine vernünftige Kampagne. Und da die schlau sind, haben die sich gedacht, okay, wir holen uns mal Hilfe von ganz oben. Nicht von Gott, aber nah dran, vom Präsidenten.
Ich habe eine schon lange bestehende Meinung darüber, dass Steuern zahlen manchmal beschwerlich, aber immer nützlich ist.
Steuern sind
super geil, super geil.
Einkommenssteuer ist
super geil, super geil.
Gut, die Kampagne ist leider schon weg. Aber es muss ja irgendwie möglich sein, den Kundenstaat glücklich zu machen, indem man das Produkt Steuern irgendwie spannend bewirbt.
Ich weiß nicht, ob man jemals ein positives Image von Steuern hinbekommt, weil jeder muss was abgeben.
Dieser optimistisch eingestellte Herr heißt Tobias Hofmann, Geschäftsführer seiner eigenen Werbeagentur in Köln, die er vor 15 Jahren gegründet hat. Zu seinen Kunden zählen Telekommunikationsunternehmen, Abfallunternehmen, Flughäfen und die CDU NRW. Na, da sind wir ja schon mal beim Thema Steuern. Bevor das Brainstorming losgeht,
vielleicht gucken wir erstmal, Herr Hofmann, ob wir auf dem gleichen Niveau sind. Zahlen Sie denn gerne Steuern?
Ja, wer zahlt schon gerne Steuern?
Bingo. Wir sind auf dem gleichen Niveau. Die Sitzung kann beginnen.
Allgemein sagen wir natürlich, Steuern ist ein schwieriges Thema. Und was man auch wissen muss, die Größe der Zahlen, mit denen operiert wird, ist für viele Bürger gar nicht fassbar.
593 Milliarden Euro. So viel hat der Staat an Steuergeldern 2014 eingenommen. Weil das alles aber so wahnsinnig unkonkret ist, gleich mal ein paar konkrete Steuerclaims, um die Kampagne voranzubringen. Deine Straße, dein Baum, deine Kita, deine Steuern?
Gut.
Steuern immer eine gute Sache?
Würde ich nicht machen, weil bleibt abstrakt und die meisten empfinden es eben nicht immer als eine gute Sache, weil sie eben nicht wissen, wofür es ist.
Deine Steuern machen es möglich?
Ja, warum nicht? Genau. Das ist natürlich noch zu erklären, was macht man damit möglich? Das ist eben das, was ich meine.
Das Wofür ist also der Knackpunkt in der perfekten Steuerkampagne. Wofür zahlen wir eigentlich Steuern? Na, hätten wir das schon mal auf dem Papier. Wie geht's jetzt weiter?
Ja gut, der erste Schritt ist erstmal der, das Produkt an sich greifbar zu machen. Das ist ja das, was den Bürger oder sagen wir es im Marketing, den Konsumenten interessiert. Wie kriegen wir das Ganze plastisch?
Indem wir es vielleicht mal umbenennen. Das Nomen Steuer klingt ja jetzt nicht gerade nach, wow, da mache ich gerne mit.
Steuer.
Steuer.
Das heißt, Herr Hofmann, Steuern sollten in einer anständigen Kampagne gar nicht Steuern heißen.
Genau. Also das Ganze von diesem abstrakten Sockel runterzuholen, halten wir für sehr wichtig. Steuergeld ist aus unserer Sicht Bürgergeld. Ja, deswegen sind wir in der politischen Kommunikation eher mit dem Begriff Bürgergeld unterwegs, weil wir eben sagen, das Geld kommt von den Bürgern, fließt tunlichst auch wieder an diese zurück.
Und jeder hat was davon. Solidarität, wir sind alles eins, deine Steuern für meine schlaglochfreien Straßen. Oder etwas globaler ausgedrückt,
dir gehört die Welt, zahl Bürgergeld?
Ja, gar nicht so schlecht. Dir gehört die Welt, zahl Bürgergeld. Wobei auch das vielleicht schon wieder eine Nummer zu groß ist. Ja, dann macht man wieder eine Welt auf. Das ist dann für viele schon wieder gar nicht so sehr greifbar. Das Ganze Bürgergeld zu nennen oder Geld der Bürger, finde ich schon einen ganz guten Ansatz.
Ah, ein guter Ansatz ist aber noch lange keine gute Kampagne. Ein Hauptproblem beim Bürgergeld ist ja, zahlt's keiner, dann passiert auch nichts. Also gute Infrastruktur, gute Ausbildung, schöne Tulpen im Park, alles nicht möglich.
Was passiert eigentlich, wenn es nicht passiert?
Deshalb wäre ein zweiter Ansatz für eine gute Kampagne, das Ganze vielleicht umzudrehen, also mit den Negativauswirkungen zu werben.
Trampelpfade statt Straßen.
Trampelpfade statt Straßen.
Kinder würden keinen Schulunterricht bekommen.
Kinder würden keinen Schulunterricht bekommen.
Die Grünanlagen gäbe es gar nicht.
Die Grünanlagen gäbe es gar nicht.
wie sähe eigentlich unser Gemeinwesen ohne Steuern aus?
Ah, aber Negativwerbung, das wissen wir auch, ist ja nicht besonders unterhaltsam. Vielleicht müsste man eher sagen, dank der Bürger der Stadt Heidelberg gibt es die neue Neckarbrücke. Wobei die Bürger sicherlich auch schon wieder zu unkonkret wäre. Wir brauchen also Vorbilder. Ein Testimonial.
Vielleicht ein Günther Jauch.
Nee, eher ein bisschen was Dynamisches, was Sportliches.
Den Philipp Lahm zum Beispiel als sehr seriöser Sportsmann, Kapitän der Nationalmannschaft gewesen etc. Dem würde man sicherlich auch als Testimonial da gut für nehmen können.
Boah, sehe ich nicht so. Ich habe mich nicht freiwillig hingelegt. Mehr als Stollenschuhe kann ich nicht anziehen.
Ja gut, die Steuerwerbung würde sicherlich auch ohne Stollenschuhe gehen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, die perfekte Steuerkampagne, damit wir in Zukunft alle gerne zahlen, arbeitet nicht mit dem Begriff Steuern, sondern Bürgergeld, ist keine Negativkampagne und hat als Testimonial Philipp Lahm. So.
Sorry Thilo, aber Philipp Lahm und dynamisch, das kriege ich irgendwie nicht zusammen, da würde ich auch den Kloppo irgendwie fragen. Die ultimative Kampagne, um Steuern sexy zu machen, mit Testimonial Philipp Lahm, da wo Steuern nicht Steuern heißen dürfen und gemacht von Thilo Jahn. Du bist Steuern.
Warum nicht wirklich mit den Menschen arbeiten, am Ende des Tages mit uns allen, denen das zugute kommt?
Ah, hallo.
Hallo,
Simon.
Guten Tag.
Warum nicht Kinder zeigen, die in einem guten schulischen Umfeld unterwegs sind, die gut gepflegte Kinderspielplätze vorfinden? Familien, die sich in schönen Parkanlagen aufhalten, Leute, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entspannt zur Arbeit fahren können, ohne Stress. Steuern, das sind wir alle, das ist unser Land und wir sollten uns hier solidarisch verhalten, denn wir wissen, dass es uns am Ende auch allen wieder zugutekommt.
Das gehört zu einer Bürgerkultur, zu einer gewachsenen Bürgerkultur, dass wir uns mitverantwortlich fühlen.
Steuer.
Steuer.
Das gehört alles zum Fußball dazu.
Geht doch.
Ganz liebevoll. Thilo Jahn, denn du bist Steuern. Und jetzt lauf, Thilo, lauf. Bis morgen Abend um 18:15 Uhr. Dann gibt's die Redaktionskonferenz wieder. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch einen schönen Zahlabend. Ciao.
D-Radio Wissen.